Guten Morgen allerseits. Eine kurze Vorbemerkung, nämlich dass zwei Partner, die eigentlich den Aufruf zu dieser Kundgebung unterzeichnet hatten und zu diesem Rednerauftritt, und zwar der DGB und IG Metall.
Ui!
Und ja, ich finde, das sagt schon einiges aus über auch den ethischen Zustand der Gewerkschaftsführungen. Und das ist kein Einzelfall. Es wäre wirklich sehr gut möglich gewesen in den letzten anderthalb Jahren, dass die Gewerkschaften sich positionieren auf eine moralische Weise. Stattdessen haben sie sogar versucht, in ihren eigenen Reihen Solidaritätsbekundungen mit Palästina einzudämmen und zu verhindern, weil die Gewerkschaftsbürokratie auch ans System gebunden ist und das System an die Staatsräson. Ja, die Wiederholung kann etwas Furchtbares sein. Dies ist der zweite Ostermarsch, der im Zeichen eines Genozids stattfindet. Auch war gerade für Jüdinnen und Juden das Pessachfest, bei dem es um Befreiung geht. Damals in der biblischen Erzählung die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, aber für diejenigen, die zu den Rechten der Palästinenser stehen, steht dieses Fest auch für die Freiheit der Palästinenser. Und auch hier war wieder einmal diese Wiederholung. Ein Genozid, der schon so lange vonstatten geht, dass wieder diese Punkte im Kalender wiederkehren. Es ist sogar der Fall, dass Bücher geschrieben wurden über den Genozid und schon veröffentlicht wurden. Und das ist eigentlich ein Prozess, der ziemlich viele Monate dauert, von den ersten Wörtern, die aufgeschrieben werden, bis zur Veröffentlichung. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dass jetzt tatsächlich Bücher erscheinen über den Genozid in Gaza, da empfand ich eigentlich einen Schock darüber, dass dies eigentlich noch möglich ist, dass wir inzwischen nicht nach dem Genozid sind, sondern noch dabei. Und was diesen Genozid neben dem, was in Gaza passiert, auch so furchtbar macht, ist, dass der sogenannte Westen, der Wertewesten, ihn seit über 18 Monaten duldet und unterstützt. Manche wissen es vielleicht nicht, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant an Israel ist, auch während dieses gesamten Genozids. Dass Olaf Scholz immer wieder gesagt hat, wir werden Waffen liefern und wir haben und wir werden weiterhin zu Israel stehen. Und als er danach gefragt wurde, wie man sich denn positionieren würde, wenn irgendwann der internationale Gerichtshof sein Urteil fällt und es tatsächlich heißt, ja, es war Genozid, wie man dann eigentlich so als deutscher Politiker, der in der Zeit verantwortlich war, dastehen würde. Und er hat nur starr wiederholt, ich gehe nicht davon aus. Und angesichts der erdrückenden Beweislage, die ja nicht nur von unabhängigen Journalisten oder Forschern kommt, sondern tatsächlich auch zum Teil von den Tätern, die ihre eigenen Verbrechen in den sozialen Medien genüsslich veröffentlicht haben, da kann eigentlich kein Zweifel darüber sein. Vielleicht ein paar juristische Spitzfindigkeiten, aber auch die höchsten Ränge der israelischen Politik haben es ja ganz öffentlich in die Welt hinausgesagt, dass sie Gaza dem Erdboden gleichmachen wollen, dass sie die Palästinenser entweder vertreiben oder vernichten wollen und dass ihnen jedes Mittel dazu recht ist. Und es wurde ihnen alles ermöglicht. Es findet immer noch statt, jeden Tag wird in Gaza gestorben. Und das ist auch ein Sterben, das man sich eigentlich schwer vorstellen kann, in der Hinsicht, wie es die Gesellschaft zerstört. Weil es ist ja so, wenn man mit jüdischen Personen spricht, die in ihrer Familie eine Holocaust-Geschichte haben, da hört man manchmal, ja, also diese ganzen Onkeln und Tanten, dann noch diese Cousinen, die wurden alle ausgelöscht. Also ich habe irgendwie 20 Familienmitglieder verloren und so. Das sind ja Zahlen, die man normalerweise nicht zu hören bekommt. Das ist ja nicht normal. Ja, und hier ist es so, dass jetzt in Gaza, dass man hört, ja, letzte Nacht wurde irgendwie eine gesamte Großfamilie von 30 Personen ausgelöscht durch eine Bombe. Es wurden Menschen in Zelten verbrannt, die ohnehin schon Flüchtlinge waren, weil ihre Häuser zerstört wurden. Überhaupt wird seit 18 Monaten nicht nur gemordet und gestorben, sondern auch ständig geflüchtet. Die Menschen werden von einer Ecke zur nächsten gejagt, wie Mäuse. Mal heißt es, dieser Bereich ist sicher. Dann wird dort bombardiert. Dann heißt es, ja, sie wurden gewarnt, weil ein paar Flugblätter gefallen sind. Es zeigt auch die Verderbtheit des Diskurses an, dass man denkt, es wäre humanitärer, wenn man die Personen erst informiert mit Flugblättern, bevor man sie bombardiert. Und dass überhaupt Begründungen auch in den Medien hingenommen werden, die man sonst niemals akzeptieren würde. Wenn ich sage, ja, in diesem Gebäudekomplex da ist ein Gewalttäter, vielleicht ein Terrorist, und dass dann einfach dieses gesamte Gebäude in die Luft gesprengt wird. Und dass dabei irgendwie 100 Zivilisten sterben. Und dann heißt es, naja, wenn er sich auch in der Zivilbevölkerung versteckt, dann kann man ja nichts dagegen tun. Und diese Legende von den menschlichen Schutzschildern, das reine Propaganda ist, oder von den vielen Krankenhäusern, die angeblich Stützpunkte für die Hamas waren oder ähnliches. Diese Lügen werden täglich wiederholt in den Medien. In der Tagesschau bekommt man 1:1 die Propaganda der israelischen Armee wiedergegeben. Und in den Zeitungen. Und das heißt, der Krieg, ich will eigentlich nicht Krieg sagen, weil es ein Genozid ist, aber er passt natürlich in all das auch, was Krieg ausmacht, weil es ja auch um Macht und Kapital geht. Aber es wird so hingenommen, dass man sogar solche Lügen in der Presse und im Fernsehen veröffentlichen darf, ohne dass es zu einem Skandal wird. Und ohne dass die gleichen bestürzten Aussagen von Politikern und Politikerinnen kommen. Ich weiß noch, wie Ursula von der Leyen mal sagte, dass es ja ein eindeutiges Kriegsverbrechen sei, wenn in der Ukraine Krankenhäuser bombardiert werden. In Gaza wurden alle Krankenhäuser bombardiert. Manche von ihnen komplett zerstört und teilweise wird irgendwie noch darin gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele von euch Bilder davon gesehen haben, dass Ärzte am Fußboden, auf dem blutverschmierten Fußboden Patienten versorgen müssen, die einfach da liegen. Oder ob manche von euch vielleicht auch Interviews mit Ärzten gelesen haben, die da ausgeholfen haben aus dem Ausland. Und die erzählen, ja, also ständig müssen wir einfach überlegen, diese paar Kinder, die müssen zum Sterben in die Ecke, die können wir nicht mehr retten. Wir konzentrieren uns auf die, die noch eine Chance haben, irgendwie. Ja, und wie die Chance aussieht, das könnte einfach auch sein, dass man keine Gliedmaßen mehr hat. Und all das, was eigentlich normalerweise unvorstellbar wäre, dass das akzeptiert wird, das wird akzeptiert, weil einfach dieses infame Konzept der Staatsräson, das einfach so als allgemein Begriff benutzt wird, um alles zu legitimieren und um jede Solidarität mit Genozid zu rechtfertigen, einfach als letzte Begründung gilt. Ja, es sind unschöne Sachen passiert und das müsste man natürlich irgendwie aufklären. Als ob der Mörder seine eigenen Verbrechen aufklären wird, wenn 15 Sanitäter und Hilfskräfte ermordet werden und in einem Massengraben verscharrt. Dann hört man nacheinander drei verschiedene Versionen aus Israel. Erst, nein, ist nicht passiert. Dann, nee, es waren Terroristen. Dann, ja, okay, es waren keine Terroristen, es waren Versehen. Und es wird vielleicht eine kleine Strafe für eine Person dafür geben. Und bis wirklich diese Aufklärung passiert ist, ist das schon längst nicht mehr in der Tagesschau. Falls es überhaupt jemals in der Tagesschau war. Und das sehen wir immer wieder. Das sehen wir auch nicht erst seit 2023. Das war auch, falls sich jemand an 2022, an den Mord an der Journalistin Shirin Abu Akleh erinnern kann, da hieß es auch zuerst, na, es war ein Gefecht, es war wahrscheinlich eine Kugel von palästinensischen Kämpfern, dann hieß es, nee, okay, war es nicht, aber es war, sie war mitten im Feuergefecht und dann, nee, also es gab zwar kein Gefecht, aber irgendwie ein Fehler und dann, nee, es war kein Fehler, aber das war halt irgendwie eine Person, die wird jetzt irgendwie bestraft. Und immer wieder ist das so. Und immer wieder muss man erleben, wie diese Desinformation kursiert. Und man kann geradezu den Verstand verlieren darüber, dass das geduldet wird. Dass die Politik und die Gesellschaft da mitmachen. Und vor allem, wenn dann auch noch sich auf die Erinnerungskultur berufen wird. Ob das jetzt von Olaf Scholz ist, am Holocaust-Gedenktag oder gerade vorgestern, als Ursula von der Leyen bei einer Gedenkzeremonie zum Aufstand im Warschauer Ghetto anwesend war und ganz pietätvoll an den Widerstand gegen die Nazis erinnert hat. Dass diese Gedenkkultur dafür missbraucht wird, für deutsche Identitätspolitik, das ist nicht nur beschämend, sondern auch wirklich schmerzhaft. Und deutsche Identitätspolitik ist etwas, dem wir als gerade als jüdischer Verein etwas skeptisch gegenüberstehen. Wir wissen, wohin das führen kann. Und deswegen muss auch verstanden werden, wie sehr die Unterstützung des Genozids die gesamte Aufrüstungsrhetorik, die gesamte Kriegsrhetorik, wie sehr das alles zusammenpasst. Es ist ja kein Zufall, dass manchmal geradezu die glühendsten deutschen, ukrainischen Nationalisten auch israelische Nationalisten sind. Weil offen deutschnationalistisch zu sein, ist ja noch nicht ganz so salonfähig, kommt noch, aber im Moment ist das noch ein bisschen grenzwertig, aber wenn man diesen Nationalismus über andere Länder auslebt, dann geht das. Und dann ist man auf der gleichen Seite wie die Regierung. Und deswegen existieren diese Kriege auch in unserer Gesellschaft. Und wenn der Staat die Palästina-Solidaritätsbewegung bekämpft, dann ist das ein Teil dieses Krieges gegen die Gesellschaft. Und wenn dieser Staat sich dann auch auf Antisemitismus beruft, und behauptet, dass die Bekämpfung des Antisemitismus erfordern würde, dass man die Bewegung bekämpft, dass man Studierende exmatrikuliert oder Geflüchtete ausweist oder ihnen die Staatsbürgerschaft verweigert. Diese ganzen Sachen, das ist ein Krieg gegen unsere Gesellschaft, ein Krieg nach innen. Und dieser muss genauso bekämpft werden wie die Kriege, die außerhalb unserer Staatsgrenzen stattfinden. Und das ist auch ein Krieg, bei dem wir ein bisschen mehr in der Hand haben, auch Veränderungen herbeizuführen. Weil so wichtig unsere Proteste auch sind und unsere Aufklärungsarbeit, so ist es doch klar, dass unser direkter Einfluss auf das, was in Gaza oder in der Ukraine passiert, sehr begrenzt ist. Aber was in der Gesellschaft passiert, das können wir mehr beeinflussen. Und wenn wir sehen, dass dieser ganze Nationalismus der mit diesem Militarismus verflochten ist. Wenn selbst ein sozialdemokratischer Kanzler stolz verkündet, Germany is back. Ja, welches Germany denn? Da kommt mir jedenfalls ein Gedanke an ein Germany, das vorbei sein sollte. Und wenn man hört, dass ein Friedrich Merz, der ja einen unstillbaren Appetit nach Aufrüstung hat, dass der dann auch bei jeder Gelegenheit gegen die Palästina-Bewegung oder Migranten oder Muslime allgemein hetzt, dann sieht man doch, wie sehr das alles zusammenpasst. Und übrigens passt es auch zusammen, dass er für eine Firma wie BlackRock gearbeitet hat, die undurchsichtigste Form des Kapitalismus betreibt und Einfluss nimmt und auch nicht unwesentliche Teile von Rheinmetall besitzt übrigens. Und deswegen zum Schluss will ich euch alle wirklich ermutigen und auffordern, auch diesen Krieg gegen unsere Gesellschaft, diesem Krieg zu widerstehen und zu wissen, dass hier etwas stattfindet, das wir auch bekämpfen können, im Alltag. Weil der Rassismus ist immer eine Waffe der Herrschenden zur Teilung der Gesellschaft. Und wenn wir sehen, wie gerade diejenigen, die Hunderte von Milliarden für die Aufrüstung freimachen, obwohl die Schuldenbremse ja eigentlich als unantastbar galt, wenn das die gleichen sind, die auch gegen die migrantische und vor allem muslimische Bevölkerung hetzen, dann ist es doch sehr klar, wie diese Machtdynamik funktioniert. Und da können wir wirklich alle etwas dagegen machen. In unserem Alltag, im Kleinen. Wir müssen uns da nicht Panzern in den Weg stellen. Wir können auch einfach in menschlichen Beziehungen intervenieren oder aufklären. Und lass uns doch die Sachen machen, die wirklich in unserer Macht stehen, weil wir nicht machtlos sind. Dankeschön.
Danke, Wieland, für die sehr bewegende Rede. Und ich denke, es ist ein Teil der Friedensbewegung, dass sie es aushält, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber dass darüber gesprochen wird und dass wir weiter daran bleiben und uns nicht klein machen, wenn zum Beispiel Unterstützung abgezogen wird.